Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen, als Direct Message bei Instagram oder als Kommentar bei Spotify. Du kannst natürlich auch direkt bei Podigy kommentieren. Wo du uns nicht mehr erreichst, ist bei NGL. Das hat Gründe. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die Liebe.
Jule.
Sehr schön. Wir heute mal in einem anderen Setting.
Ja, schön dich zu sehen. In deinem Garten. Toll. Nach den kleinen Sounddebakeln in den letzten zwei Folgen, weil mein Mikro nicht ging. Heute mal für dich in Nature-Kulisse mit viel Vogelgezwitscher
und Rasenmähern.
Toll. Ich schlage vor, wir gehen direkt rein.
Richtig.
In eine von Telonym generierte Frage. Und die lautet heute so: Eistee Zitrone oder Pfirsich?
Zitrone?
Ja, plus
eindeutig.
Eins.
Eindeutig.
Plus eins. Kann ich absolut mitgehen.
Ich hatte eine Pfirsichphase. Sage ehrlich, hatte eine Pfirsichphase so um, als es früher beim Aldi noch diese 1,5 Liter, gibt es das noch, weiß ich nicht, Tetrapack-Eistees gab.
Keine Schleichwerbung, aber es gab ja diese teuren von Pfanner.
Nee, die hatten wir nicht. Wir hatten die bei dem Billo.
Genau, die hatten wir auch nicht. Und wir hatten dann auch, und Aldi, ich glaube, bei Aldi gibt es die nicht mehr, aber ich habe dieses Design genau vor Augen, weil meine Schwester auch Pfirsich-Ultra war.
Ja, wir hatten, wenn, dann mal Pfirsich. Also sowas hatten wir, in der Regel gab es sowas sowieso nicht. Aber wenn, dann hatten wir mal Pfirsich. Da hatte ich Pfirsich. Und ich wusste, glaube ich, gar nicht, dass es Eistee-Zitrone gibt bis zu einem bestimmten Alter. Würde ich sagen, weil ich komme halt nicht so aus so einer bürgerlichen Einkommensebene.
Lifestyle-Getränk.
Das ist so ein, ja, und es ist ein Einkommensding.
Ja.
Und so, und bei uns gab es das, wie gesagt, mal. Und es gab diese halt orange-rote Packung oder was das war, so bräunlich.
Ja.
Und eine andere gab es bei uns halt nicht. Wie gesagt, ganz selten mal. Aber jetzt würde ich immer sagen Zitrone und anderer Drop noch, Sparkling.
Ja, es gibt also auch wieder keine Nein. Werbung, aber Lipton-Eistee, Zitrone, Sparkling,
voll,
ohne Zucker.
Genau das ist es. Genau
der ist es. Ohne Zucker. Oh, ja. Der ist ja so lecker.
Das, wenn, dann der.
Wenn, dann der, aber natürlich auch nicht, nie und auch nicht aus der Dose. Nein, aber doch
Nein,
schon.
Und aber ja, auch nicht, also auch höchstens tödlich selten, also wirklich super selten.
Naja. Ja, zu einem guten Tag.
Ja. Oder einer langen Autofahrt, wenn man noch tanken muss. Und den gibt es nämlich häufig an der Tankstelle.
Ja, eisgekühlt. Das ist genau, das ist ein Getränk, wofür man sich.
Für Special Needs.
Ja, das ist eine gute Beschreibung. Also nichts, was man zu Hause irgendwie auf Vorrat kauft. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht in größeren Verpackungseinheiten als 033-Dose.
Nee.
Ich glaube, das gibt es echt nur in Dose und nicht in 1,5 Liter vom Aldi für 35 Cent.
Richtig. Juli, ich habe noch mal eine Zwischenfrage.
Ja.
Liegt das an meinem Bildschirmausschnitt, dass du nur so halb, also ungefähr so bist, oder ist das Style?
Nee, das ist tatsächlich so, dass ich sonst sehr viel von meiner Küche filmen würde, was nicht sehr gut aussieht. Aber da du ja am Handy bist, siehst du wahrscheinlich auch noch mehr abgeschnitten. Aber ich sitze
genau,
tatsächlich auch am Bildrand.
Ja gut, aber ja, am Rand ist anders. Aber wie gesagt, bei mir war es jetzt so, also stört mich nicht. Ich kenne dich ja, ich weiß ja. Okay.
Kennst du mein ganzes Gesicht?
Ich kenne deine ganze.
Konsum, zu besonderen Anlässen, das passt auch zu unserer Frage, die wir erhalten haben. Und die lautet heute so: Was hält Gott von Rauschmitteln?
Beten ist ein Rausch, ne? Was sind Rauschmittel, wäre da meine allererste Frage. Denn wenn ich mir so manche Gemeinden, also Gott selbst ist ja Rauschmittel, wenn man sich manche Gemeinden und Menschen ansieht, auch was so im Gebet, Worship-Bereich so passiert.
Ja.
Dann würde ich schon auch sagen, dass das ja scheinbar, ich selber fühle das nicht so und das ist aber ja auch in Ordnung, dass das schon auch sehr berauschende Gefühle sein können. Von daher finde ich, glaube ich, also denke ich, dass Gott erstmal Rausch gut findet.
Ja.
Das wäre mein erster Drop.
Ja, für mich, wenn also ich glaube, um die Frage so ein bisschen für uns einzuordnen, Rauschmittel, ich würde sagen, Alkohol, ja. Drogen, also
legale und illegale Drogen.
Ich wollte gerade harte und weiche Drogen sagen und dann habe ich überlegt, gibt es harte und weiche Drogen? Nein, legal.
Hat man, glaube ich, früher gesagt.
Genau, ja, also ne? Wir sprechen, also ich glaube, wenn wir darüber reden, meinen wir auch Cannabis, genauso wie Koks und Fentanyl und
ja, Amphetamine.
Ja.
Alles, was man so an
Benzodiazepane,
alles, Medikamente. Was man so, genau. In heftigen Drogenbereich. Wir reden jetzt nicht von Zucker und auch nicht von Koffein. Würde ich jetzt erstmal nicht mit reinnehmen.
Ich wäre so, boah, ich finde das so kacke, dass es in Deutschland keine Zuckersteuer gibt und dass das so frei verfügbar ist.
Ja,
und dann denk ich
voll.
So, ja, und dann erwische ich mich gleichzeitig bei dem Gedanken, ey, Koffein ist genau so ein
ja. Ding. Mit dem Sneakers in der Hand denkt man her mit der Zuckersteuer.
Ja.
keine Werbung.
Und also ich weiß zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über Rausch sprechen, Koffein erzeugt bei mir keinen Rausch, aber Koffeinentzug ist bei mir schon körperlich bemerkbar.
Macht dich nervös?
Nee, ich bekomme Kopfschmerzen.
Ah, okay, ja krass.
Und zwar nicht nur so ein, ich gehe so durch den Tag, sondern mein Tag ist dann wirklich verloren.
Okay.
Und es ist krass, wenn ich aus einer Phase komme, wo ich viel Koffein trinke und dann wirklich zu sagen, ich trinke jetzt mal eine Woche kein Koffein, dann sind die ersten 2 Tage wirklich schlimm, weil es ein Entzug ist.
Mhm, okay.
Das durfte ich schon selbst erfahren.
Ja, spannend. Ja, ich glaube, es geht eher um wirklich so ja legale und auch illegale Drogen, aber das Sachen, die, ja, vielleicht nennt man Sachen, die irgendwie Nervengift sind oder so.
Mhm.
Oder wie beschreiben wir es? Also es geht auch um Alkohol und es geht um Cannabis und um alles andere, was irgendwie noch sofort abhängig macht. Selbstverständlich geht's auch, ja. Das ist erstmal unsere Spannbreite, um die es geht.
Ja.
Und es gibt ja Geschichten in der Bibel, in denen einerseits um Rauschmittelkonsum geht. Und also auch in der negativen Art und Weise. Da, wer ist denn das noch? Der ihren Vater da abfüllen. Wo es eigentlich ist eine Umkehrsache, ne? Täter-Opfer-Umkehrgeschichte. Aber dieses, wo die Töchter dem Vater irgendwie seinen Samen abluchsen oder so, irgendwie wird es ja so lustig umschrieben und sie füllen ihn sozusagen ab. Und eigentlich ist es umgekehrt eine Geschichte von heutzutage würde man sagen, strafbaren Handlungen an Minderjährigen oder Kindern oder wie auch immer. So, das ist eine Geschichte, aber ansonsten ist Alkohol ja auch ein Wunder.
Ja.
In so holige Bimbel. Wenn wir
Wasser
zu Wein, die Hochzeit zu Kanaan denken, dann ist das ja was sehr positiv besetzt ist auch, ne?
Ja, oder auch sehr präsent und auch immer noch das letzte Abendmahl.
Ja.
Es ist ein Kelch, der mit Wein gefüllt ist. Mhm. Ich bin sehr froh, dass. Ich weiß nicht, ob mittlerweile, also ich würde sagen, flächendeckend wird mit Traubensaft gearbeitet. Heutzutage.
Manche wehren sich ganz, ganz stringent dagegen.
Genau, und ich finde es schade, dass das überhaupt noch diskutiert werden muss.
Ja.
Dass man nicht Traubensaft nimmt, sondern es ist einfach inklusiver zu sagen, ey, wir arbeiten mit Saft und nicht mit Wein, um allen eine Teilnahme am Abendmahl möglich zu machen.
Ja, in einer Welt, in der wir ja auch, in der es ohnehin ein Symbol ist für etwas.
Ja.
So, also ich erinnere mich da gerne zurück. Da kann man jetzt natürlich sagen, wie symboldidaktisch das noch in Ordnung ist, wo wir an der Hochschule mit Professor Ralle Age mit Orangensaft und Toastbrot Abendmahl gefeiert haben.
Mhm.
Ja, und das war ja schon fast so eine philosophische Idee dessen, was eigentlich alles Abendmahl ist.
Ja. Ja, wurde ja auch beim letzten Kirchentag ausreichend diskutiert, mit welchen Lebensmitteln eigentlich Abendmahl gefeiert werden könnte, dürfte.
Muss.
Ja. Und eben nicht die Symbolik dahinter zu verstehen. Aber ja, also die Bibel kennt Alkohol und kennt aber auch genauso dieses, ey, berauscht euch aber nicht. Also im Sinne von den Geist trüben. Also die Bibel kennt genauso auch den Ausspruch, berauscht euch bitte nicht, also lasst euren Geist nicht trüben.
Ja.
Das gehört ja genauso mit dazu. Nun ist ja.
Wo steht das? Weißt du das?
Gott, im Neuen Testament.
Okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, gut.
Aber dieses, das klingt so Anleitung an Christenheit mäßig.
Ja.
Bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber das ist wirklich tatsächlich so ein. Lasst euren Geist nicht betrüben, berauscht euch nicht. Das sind Dinge, die Bibel auch kennt. Aber jetzt ist Gott natürlich nicht die Bibel und die Bibel ist nicht Gott. Ja, und von daher ist dann natürlich die Frage, was hält Gott als Gott jetzt von Rauschmitteln?
Also, genau, ich glaube, die Bibel wird dazu gar nicht konkret. Das hat gar nicht so Relevanz auch gehabt, denn diese. Also spannend ist ja, dass Menschen schon immer irgendwie es geschafft haben, Alkohol zumindest zu produzieren und auch andere Sachen als Rauschmittel zu verwenden, irgendwelche Früchte zu essen, irgendwelche Pilze sich einzuverleiben, um irgendwie zu berauschen. Das ist ja irgendwie auch scheinbar ein menschliches Ding. Und das geht ja immer darum, irgendwas abzuschalten. Und das macht Mensch ja schon immer. Das ist ja was Urmenschliches. Von daher würde ich sagen, gibt es erstmal nicht unbedingt eine Verurteilung. Sag ich, das entspricht nicht der Logik, nach der ich göttliches Handeln sehe. Das ist eine Verurteilung von Drogen oder Konsum gibt. Was allerdings verurteilt wird, ist die Auswirkung, die der eigene Konsum vielleicht auf dich selber hat einerseits, aber auch auf andere. Und ich glaube, das ist der spannende Punkt daran. Also wenn ich rauche und wenn ich Alkohol trinke, wenn ich Cannabis oder andere Drogen, Heroin, Kokain, was auch immer, Amphetamine, irgendwas konsumiere, schade ich ja mir selber, meinem Körper. Und ich schade aber auch immer den Menschen in meiner Umgebung. Unmittelbar. Genau. Würde ich immer sagen, wenn es zum Beispiel bei sowas wie Rauchen ist, also andere müssen diesen Rotz auch einatmen. Ich schade der Umwelt, vor allem Leute, wenn ich so ans Rauchen denke, die ihre Kippen überall hinfallen lassen. Das ist so eine ich habe das früher auch gemacht, ich habe gerne geraucht, ne? Und ich habe auch durchaus, war mir scheißegal, in einer bestimmten Zeit meines Lebens, wenn die Kippe auf dem Boden liegt. Ist einfach so, sage ich, das gebe ich ehrlich zu. Ja. So, wir haben also den Schaden für die Umwelt und wir haben aber auch das, was der Konsum von vor allem Alkohol und auch anderen Drogen mit anderen Menschen macht, also so eine Enthemmung, Gewaltbereitschaft, die entsteht bei vielen Menschen, die Alkohol ab einem bestimmten Punkt zumindest, also eine bestimmte Alkoholmenge konsumieren. Was für Schaden es auslöst in Familien, wenn Angehörige alkoholabhängig sind. Also wirklich so langfristige Schäden, wo es nicht nur um einen einmaligen Konsum geht, und so geht das bei anderen Drogen auch. Und ich glaube, das ist was verurteilt ist, weil dann geht nämlich die Nächstenliebe flöten.
Genau. Ich denke auch so, der Konsum an sich ist jetzt erstmal per se keine Sünde. Also
ja.
Dafür sind wir ja auch Christinnen, die frei dazu sind, selbst zu entscheiden, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen. Was aber halt nicht funktioniert, ist dann das moralische Fehlverhalten, was damit einhergeht. Und sei es die Kippe, die weggeworfen wird, einfach wahllos. Oder auch so der Klassiker auf dem Dorf, besoffen und oder bekifft Autofahren.
Ja.
Das, da hört es dann halt auch ganz schnell auf.
Ja, genau. Und wie gewaltbereit, ganz ehrlich, ich komme ja nur wirklich auf vom Übelsten auf, wie gewaltbereit Leute sind, wenn sie Alkohol getrunken haben, ist ja wohl einfach nur unfassbar.
Ist an jedem Samstag in den deutschen Fußballstadien.
Ja, diese völlige Enthemmung, genau, das auch. Ja, ich bin jetzt so, ich war noch nie im Fußballstadion, da zieht mich auch genau zum Beispiel deswegen nichts hin. Also völlige Enthemmung, durch Alkohol passiert.
Genau, und schon alleine so Kontext Fußballstadion. Es gibt in bestimmten Stadien ganze Familienblöcke, also wo dann wirklich klar ist, hier sitzt man als Familie und auch mit jungen Kindern. So in diesen Blöcken wird kein Alkohol ausgeschenkt und da darf auch nicht geraucht werden.
Ach krass,
So,
okay.
um das einfach sicherzustellen, dass man da irgendwie hingehen kann, ohne von außen damit, also wobei ich glaube, in manchen Familienblöcken kann man auch Bier kaufen, aber so, da ist halt striktes Rauchverbot.
Und das ist so crazy, finde ich, ganz ehrlich, wie hart kurz die Verknüpfung zum Beispiel zwischen Spaß haben, Schrägstrich Bier, Schrägstrich zum Beispiel Fußball ist. Das ist doch so krass. Ich kann keinen Spaß haben ohne Alkohol. Dann
Ja.
hast du wohl ein Problem, sagt die böse Elske. Oder ich kenne jemanden, der sagt, ja, ich bin ja immer, ich gehe ja immer gerne essen, aber im Moment ist Fastenzeit, ich gehe nicht mehr essen und nee. Stimmt gar nicht. Es ist Fastenzeit, ich trinke keinen Alkohol und deswegen gehe ich jetzt auch nicht mehr essen, weil es macht mir keinen Spaß, essen zu gehen, wenn ich keinen
Ohne
Alkohol
Alkohol.
trinke. Und denke ich, schockschwere Not. Ich würde dir gerne eine Karte von der Suchtberatung der Diakonie einmal in die Tasche stecken.
Ja, und das sagen wir, weil wir uns mit den Themen auch als Sozialarbeiterin ja auch
Ja.
eingehend beschäftigt haben. Ich habe sehr lange in einer Klinik für Abhängigkeitserkrankte gearbeitet. Ich habe ein ganzes Jahr lang in einer Suchthilfe gearbeitet. Ich habe wirklich tiefe Abgründe von Menschen gesehen,
Ja.
was Rauschmittel, und da betrifft es dann von Cannabis rauchen, von viel Cannabis rauchen bis hin zu Drogenkonsum, also wirklich harte Drogen, wo Anfang 20-jährigen Menschen Zähne gefehlt haben, wo jemand so viel Alkohol getrunken hat, dass ein Bein abgenommen werden musste. Und das sind nur die eigenen Schäden und was das aber auch im familiären und freundschaftlichen Umfeld alles bedeutet. Das würde Gott nicht gutheißen, meine
Nee,
Meinung.
genau. Ja, würde ich auch sagen.
So, da können wir beide ja auch sagen, boah, das finden wir total kacke. Auch wenn jemand mit 3,2 Promille Auto fährt, dann findet die Polizei das auch kacke.
Ja.
Und da kann man aber halt auch sagen, ja, aus einem möglichen, wie wir Gott verstehen, Blick, würde Gott das auch scheiße finden.
Ja. Ja, und ich finde nochmal auch dazu, so diese Frage, ich habe gerade meinen Faden verloren. Das Scheiße finden ist ja das eine, also auch, dass Gott das Scheiße findet, aber was tust du dir selber damit an? Ich verurteile, also was tust du dir selber damit an? Das ist ja auch noch die spannende Frage. Ich verurteile überhaupt gar nicht Menschen, die drogenabhängig sind oder alkoholabhängig oder zigarettenabhängig. Ich bin da überhaupt gar nicht, also ich habe eine drogenakzeptierende Grundhaltung, würde ich es erstmal nennen. Und das heißt aber nicht, dass ich das gut finde, sondern ich habe das, sondern ich denke, es gibt Gründe, dass das so ist bei dir und deshalb ich schließe dich deswegen auch nicht aus, aber zum Beispiel in meiner Arbeit gibt es einfach die Regel, es gibt kein Alkohol bei uns
Punkt.
im Arbeitskontext. Punkt. Trotzdem, wenn jemand zu mir käme und sagen würde, ich bin alkoholabhängig, ich möchte gerne im Team dabei sein, finden wir eine Lösung. Ja, also auch das ist ja ein Spannungsfeld, weil ich sage, das schließt niemanden davon aus, zu unserer Gemeinschaft dazu zu gehören, abhängig von irgendwas zu sein, ohne dass wir das gutheißen.
Genau, auch da. Also gerade dann, wenn es in dem Bereich von Abhängigkeit geht, ist es dann auch ein Krankheitsbild und nicht, ich lasse mich am Wochenende mal für eine Party volllaufen oder konsumiere Drogen und dann gehe ich Montag wieder zur Arbeit und führe mein geregeltes Leben weiter.
Genau.
Das ist dann schon auch Krankheitsbild.
Gut.
Womit man dann ja auch umgeht, so wie man mit einem gebrochenen Bein auch umgehen kann, wenn man
Richtig.
denn gewillt ist, sich Hilfe zu suchen. Ja, und genau, das ist halt auch immer sowas, was ich auch schwierig finde, wenn man dann so direkt verurteilend ist und wie
Hör
kann
doch
man
einfach auf
nur und
damit.
das, genau. So
Hat Gründe,
kann ich
warum
halt
Leute
auch
süchtig
sagen,
sind.
genau, du bist ein freier Mensch, du hast dich dafür entschieden, das zu konsumieren. Und an irgendeinem Punkt, wenn es in ein Krankheitsbild rutscht, bist du nicht mehr in der Lage, das selbst zu entscheiden. So, in dem Moment kann ich dann als Gegenüber dann nur damit umgehen. Aber ja, an sich kann ich da dir auch nur zustimmen im Sinne von akzeptierender Ansatz, keine Verurteilung, und ob jetzt Konsum oder nicht, hat jeder selbst irgendwie für sich zu entscheiden.
Ja, genau. Aber das Wichtige ist, wenn du merkst, irgendwie dein Konsum belastet dich oder belastet deine Umwelt und du brauchst Hilfe, dann such dir Hilfe. Es gibt Anlaufstellen, wir droppen in unsere Shownotes auch nochmal ein paar Adressen, ein paar Nummern, an die du dich wenden kannst, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, den Ausstieg zu finden aus dem Konsum.
Soweit erstmal. Wir als Tempel mit unseren Körpern, ist, finde ich ja auch immer, ist ja auch so ein Argument, was mir gerade noch eingefallen ist.
Ja.
So von wegen der Körper als Tempel Gottes, der darin wohnt, wo ja auch immer gefragt wird, dürfen sich Christinnen und Christen tätowieren und
ja.
Den Tempel darf man ja nicht anmalen und
genau.
Ein bisschen Tempelpflege ist ja immer, tut einem selbst ja nicht schlecht.
Nicht schlecht,
zu sagen.
Richtig.
Ein Rausch weniger,
ja.
Ist Tempelpflege.
Ja, finde ich gut.
Aber ein Tattoo mehr auch.
Ja. Liebe deinen Nächsten und dich selbst, würde ich dazu sagen.
Ja, am Ende läuft es genau darauf ja hinaus. So. Und von daher hoffen wir, dass unsere Ausführungen die Frage ganz gut beantworten können. Dann schlage ich vor, gehen wir mal zu der nächsten Kategorie. Wir haben nämlich über Telonym eine kleine Rückantwort bekommen auf unsere Kirchensteuerfolge. Und die möchten wir einmal kurz vorlesen und dann noch zwei, drei Sätze zur Einordnung von unserer Seite dazu, weil wir waren wirklich erschüttert. Ich lese das mal vor. Hallo, ich möchte auf die Folge Kirchensteuer antworten. Ich bin Rentnerin und muss Kirchensteuer bezahlen. Ich habe nur eine geringe Rente von knapp 700 Euro. Mein Mann bekommt ca. 2000 Euro. Das ist nicht viel, aber wir kommen zurecht. Er ist aus der Kirche ausgetreten. Ich bin in der evangelischen Kirche. Wir bezahlen Kirchensteuern. Was mich ein bisschen ärgert und sogar verunsichert ist, dass ich in der letzten Zeit bei Aktionen der Kirche, Konzert, besonderen Gottesdiensten etc. hören muss, man möchte doch bitte bei der Kollekte kein Klimpergeld geben, sondern Geld, das raschelt. Ich gebe
schockiert.
Da manchmal gar nichts. Entschuldigung. Ich gebe dann manchmal gar nichts, obwohl ich mir extra Kleingeld eingesteckt hatte. Ich befürchte, dass niemand anderes Kleingeld gibt und dass man irgendwie merkt, dass ich nur Kleingeld gegeben habe. Das finde ich sehr schade. Herzliche Grüße.
Das ist doch einfach schockiert, oder? Wirklich.
Ja.
Also unabhängig vom ersten Teil der Frage, aber dass im Gottesdienst gesagt wird, ich kenne das, gebt mal Scheine und kein Klimpergeld, eher von Junggesellen abschieben, wo man versucht, sich den Suff für die Nacht zu finanzieren. Dass man sagt, ja. Leute, holt die Scheine raus. Aber doch nicht, also doch nicht im Gottesdienst.
Nein, ich finde das auch, also wirklich, ich kannte es nur bisher andersrum, dass ich mal mit einer Nachbarin, also schon lange her, die katholisch groß geworden ist, im Weihnachtsgottesdienst saß und sie völlig empört darüber war, dass nur Klimpergeld da drin ist. Und sie so, hä? Weil vielleicht ist das katholischer Kontext oder da, wo sie auch herkommt, Richtung Bayern, da haben die Leute immer Scheine in die Kollekte gepackt. Und sie war halt so richtig so schockiert, so, ach, hier tut man Kleingeld rein? Und ich so, ja, klar, alles, was so der Rest
alles, was möglich ist. Mal ein Knopf, mal ein Apfel, mal ein Hunderleckerli, you never know.
Ja.
Ja, so, gib, was du kannst oder gar nichts, ne?
Genau.
Also
ja,
auch gar nichts.
Und das ist aber so als Ansage formuliert ist, im Sinne von,
ja,
macht mal bitte so, dass es raschelt, das finde ich ja eine richtige Frechheit. Und
ja.
ich würde dann vielleicht auch aus Protest erstmal nichts geben.
Richtig.
Sag ich ganz ehrlich.
Mir tut super leid für dich,
ja.
Dass du diese Anforderungen bekommst und die auch so bei dir ankommt. Ich kann es total verstehen. Ich finde es eine absolute Unverschämtheit und würde gerne, dass du vielleicht mal den Mut fasst, das zurückzumelden, wenn du das bekommst, so eine Info. Mhm. Kann man ja auch anonym in einem Brief schreiben. Also weil das ist wirklich absolut exklusiv, wenn man sagt, das müssen Scheine irgendwie rein. Finde ich nicht in Ordnung.
Ja, vor allem, es gibt halt keinen 5-Cent-Schein.
Nee, genau.
So.
Also es, und es gib doch, was du kannst. Also ja.
Es impliziert ja, dass alle Menschen in der Lage sind, mindestens 5 Euro zu geben,
wenn sie
an diesem Angebot teilnehmen.
Ja, ja.
Hä?
Ja,
oh mein Gott.
Crazy. Nee, tut mir leid. Also wünsche ich dir, dass du irgendwie die Kraft fasst, da mal darauf aufmerksam zu machen. Ich befürchte, dass Menschen das gar nicht klar ist. Also, weil auch als Fahrperson zum Beispiel, wenn du diese Anforderung stellst, dann sprichst du ja aus einer bestimmten Vergütung auch heraus, mit der du das leisten kannst, mehr als also Scheine reinzulegen. Und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie viele Fahrpersonen ihre eigene Kollekte Kohle reinwerfen. Wäre auch mal interessant. Also welche, also weiß ich gar nicht, habe ich gar kein Gefühl für.
Ja, und auch die Annahme, dass das Publikum, das jetzt in diesem Gottesdienst oder in der Gemeinde, bei dem Konzert, weiß ich nicht, dass die alle in der Lage sind, so, bei uns sitzen doch nur Leute, die auch Scheine geben können.
Genau,
Punkt.
Ja, unmöglich,
das
sorry.
Das ist so ausschließend.
Geht gar nicht, das ist wieder typisch, was wo ich mich bei Kirche drüber aufrege. Das ist Punkt 1. Ja. Und zum eigentlichen Teil deiner Frage. Ich würde mal prüfen, wenn du, also ob dein Mann und du, ob ihr euch nicht steuerlich getrennt voneinander veranlagen solltet, weil auch er zahlt ja Kirchensteuer auf seine Rente dann, weil ihr dadurch, dass ihr euch gemeinschaftlich veranlagt, wahrscheinlich erst steuerpflichtig werdet. Denn mit einer 700-Euro-Rente bist du eigentlich nicht steuerpflichtig und müsstest eigentlich gar keine Steuer zahlen. Das ist immer so ein Steuertipp von mir. Vielleicht mal prüfen, ob ihr euch nicht getrennt veranlagen solltet, wenn ihr einkommensteuerpflichtig seid.
Ja, genau.
Was sowieso ja auch schräg ist. Ja.
Genau, das hatten wir in der Kirchensteuerfolge ja auch gesagt, dass bis zu einem bestimmten Betrag, den man erhält, dass man darauf ja keine Kirchensteuer automatisch zahlt.
Genau. Und es ist aber auch so, auch wenn der Partner, die Partnerin nicht in der Kirche ist und man selber aber in der Kirche ist und steuerpflichtig ist, also Steuererklärung abgibt, dann wird das auf das gesamte Einkommen berechnet. Die Kirchensteuer also auch auf das von der Partnerin, die nicht Mitglied in der Kirche ist. Das ist einfach so. Von daher wäre da, wie gesagt, die Überlegung, ist die Person, gibt es Anlass, dass es sinnvoll wäre, sich getrennt zu veranlagen?
Stimmt, weil dann ist es ja Steuer, oder zumindest im Bereich der Kirchensteuer, kein Vorteil, ausgetreten zu sein.
Ja, eben.
Weil dann zahlt man...
Wenn man den Vorteil, genau, vor allem wenn man den Vorteil hätte, um ausgetreten zu sein, weil man, also wenn man den haben wollen würde, auszutreten, um keine Steuern zu zahlen.
Genau, die finanziellen Mittel da.
Ja, genau.
Eben nicht zu zahlen.
Okay.
Ja, gut, also ich fand das nochmal ganz spannend. Ich habe es jetzt auch einfach vorgelesen, weil es ja über Telonym auch anonymisiert reingekommen ist. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Feedback.
Ja.
Und ja, also wie gesagt, die sachliche Ebene ist das eine, aber diese emotionale Erpressung, das ist, also ich bin, wie gesagt, schockiert sind wir.
Ja.
Vielen, vielen lieben Dank für diesen Beitrag.
Jo.
Jesus, Maria und Josef.
Ich habe dir was mitgebracht natürlich. Und zwar habe ich dir Haushaltsaufgaben mitgebracht, die du mal einsortieren kannst.
Josef.
Und zwar Staubsaugen, Kloputzen, Fensterputzen.
Oh. Warte, ich antworte nochmal neu. Josef.
Nein, du musst schon.
Okay. Also, mein absoluter Josef, also wirklich der Josef unter diesem, wenn ich diese drei, ist Fensterputzen.
Mhm.
Ich finde das absolut anstrengend, weil das für mich zu viele Steps beinhaltet. Weil einfach nur Glas da einsprühen und machen.
Ja, okay.
Aber zum Fensterputzen gehört ja auch die Rahmen sauber machen, von Scheiße befreien. Dann brauchst du das richtige Wetter. Die Sonne darf nicht zu tief stehen. Merkur muss rückläufig sein, damit es keine Streifen gibt. Ich weiß es nicht.
Dann brauchst du auch nochmal einen Staubsauger, um unten die Fuge auszusaugen und so. Du brauchst ja alles.
Ja, genau. Denn genau, wo das dann alles so reinrieselt, dann soll es am Ende auch streifenfrei sein, damit, wenn du alle Fenster geputzt hast, 10 Minuten später es so anfängt zu regnen mit so viel Wind, dass alle Arbeit wieder in Arsch ist.
Ja, genau.
Ich hasse das.
Ja.
Ich habe sogar so ein Sauggerät, damit ich meine Fenster, also die Flüssigkeit dann so absauge.
Ja.
Habe ich gedacht, das macht es dann vielleicht unterhaltsamer oder besser.
Nein.
Die Arbeit bleibt gleich scheiße.
Super, so. Also das ist Josef.
Das ist mein Josef. Und ich würde sagen, und jetzt das ist es aber auch so eine technische Geschichte. Kloputzen ist bei mir Maria. Ich mache das, weil es gemacht werden muss. Es gibt Tage, an denen mache ich das intensiver. Dann gibt's Tage, an denen mache ich das weniger intensiv, weil es mal mehr, mal weniger Reinigung braucht. Das mache ich aber halt auch nicht mit, jetzt ist einmal die Woche, es ist samstags, heute putze ich meine zwei Toiletten, sondern ich mache das, weiß ich nicht, an einem Mittwoch stehe ich um 7 auf und muss erst um 9 zur Arbeit und wenn ich dann auf dem Klo war, mache ich hinterher nochmal schnell das Klo sauber. So mache ich das, weil ich habe auch am Klo Desinfektionsmittel und einen Lappen immer liegen, sodass das halt so nebenbei gemacht wird. Das ist jetzt nicht so ein Akt wie beispielsweise Fenster putzen, da war ich schon mal einen halben Tag frei.
Ja, ist so.
Um mich emotional darauf vorzubereiten, dass ich dann eine halbe Stunde Fenster putze.
Ja, I feel you.
Ja, und auf Platz 1, mein Jesus, ist Staubsaugen. Vor allem unter dem Aspekt, dass Staubsaugen bei mir bedeutet, dass ich entweder mein Handy nehme und den Saugroboter anmache oder mit dem Fuß einfach auf den Saugroboter drauf trete und der losfährt.
Okay.
Aber, also ich habe auch, doch, ich habe noch einen alten Staubsauger, den man so richtig in eine Steckdose und dann fährt man damit so.
Ja.
Das finde ich aber auch sehr satisfying, vor allem wenn es, wenn man dann so einen richtigen Dreck
braucht. Und es so knispelt. Okay.
Deswegen ist das unter allen Gesichtspunkten mein Jesus. Aber sonst, Hausarbeit an sich ist für mich so ein insgesamter Josef. Ich finde da keine Freude dran, genauso Gartenarbeit. Es ist einfach nicht so meins. Wie ist bei dir?
Ja, also ich finde grundsätzlich auch alles Josef. Hätte gerne Reinigungskräfte, die alles für mich erledigen. Und dann ist es aber so, dass Josef schon auch wie bei dir ist. Absolut Fenster putzen. Letztes. Mhm. Aber da würde ich, und dann wird's anders. Maria ist für mich Staubsaugen.
Ja.
Nicht, weil ich gerne Klo putze, aber weil das Geräusch des Staubsaugers zerstört meinen Körper. Ich hasse dieses Staubsaugergeräusch. Ich finde das so schlimm. Ich mache schon immer mit Noise-Canceling-Kopfhörern.
Ja.
Aber dieses, ich weiß, also das macht mich, es entzieht mir jegliche Lebensenergie und jeglichen Lebenswillen, dieses Geräusch, dieses sonore Dauerbrummen.
Ja.
Das macht mich richtig schlimm fertig. Genau deswegen. Und Kloputzen, ich bin super schnell und super effektiv darin. Ich finde es nicht toll, aber es ist das, was ich am einfachsten abschließen kann, weil ich da die einfachsten Handgriffe für habe und dann bin ich fertig und dann ist es gut und es ist sauber und ich freue mich auf dem sauberen Klo zu sein. Ich finde, es staubt, gesaugt werden muss auch, das ist nicht die Frage, aber dieses Geräusch wirklich, das ist, das zerstört meine Seele.
Ja, vielleicht ist dann auch so ein Saugroboter eine Option.
Ja, wir haben ja immer überall Stufen und jetzt auch wieder, also, wie gesagt, ich brauche jemanden, der für mich staubsaugt einfach. Also, und zwar, wenn ich nicht zu Hause bin.
Wie alt sind nochmal deine Es gibt auch dann irgendeinen bestimmten Zeitpunkt, wo Kinder dann auch so Spaß daran finden, wo man dann vielleicht nochmal hinterher so nacharbeiten muss.
Ja, so mit 3.
Nicht mehr so die Gesamtfläche.
Nee.
Vielleicht kannst du da jemanden in deinem Haus nochmal überzeugen, das gut zu finden.
Ja, aber genau, die andere Person, erwachsene Person bei uns mag das ja sehr gerne, aber die braucht schon halt super ewig und das zerstört mich halt, weil ich bin ja auch immer zu Hause, weil die zu Hause ist.
Ja, gut.
Und das ist furchtbar, Ja, und es gibt leider auch keine leisen Staubsauger. Nicht in dem. Wir haben schon einen super leisen, wir haben einen super teuren Staubsauger, weil der leiseste ist, den es auf dem Markt gibt.
Ja.
Aber das macht mich trotzdem fertig.
Ja, ich habe bei meinem Saugroboter habe ich auch so eine Nachtfunktion, dass der extra leise ist.
Ja.
Aber man hört den dann trotzdem noch und der ist auch nicht so effektiv. Also die Saugleistung ist dann
ungefähr
so 30% und dann denke ich so, ich kann es auch lassen.
Dann lass es auch,
Und bei mir ist halt so ein Ding, dass ich sehr oft den Staubsauger anmache, kurz bevor ich das Haus verlasse. Also der
mega. Ja, so muss es sein.
Der fährt hier rum.
Ja.
Und dann ist das auch gut. Aber ja.
Sehr schön.
So viel dazu.
Wie ist bei euch so? Habt ihr mal was für uns zum Einordnen? Dann schickt es uns gerne. Wir sortieren gerne für euch ein. Wir gehen weiter in unserer Folge.
Empfehlung der Woche.
Meine Empfehlung wäre für dich oder für alle Menschen da draußen, es ist jetzt ja der Frühling da und man wird so ein bisschen aktiver wieder, such dir mal irgendein nettes DIY-Projekt und mach mal einfach was selber. Wenn du irgendwie auf handwerklich ausprobieren mal Bock hast, mach das. Oder wie wäre es mal mit einem Bild malen oder also wirklich mal dir ein Projekt vornehmen, wirklich was zu machen, was dann hinterher da ist. do-it-yourself, irgendwas reparieren zu Hause, irgendwas, wo du sagst, das liegt schon ewig oder ich hätte super mal sowieso mal Bock, dies und das mal zu machen, hab's bisher noch nicht angepackt, mach mal was. Das wäre meine Empfehlung der Woche.
Das ist toll. Daran anschließend, also es ist vielleicht auch ein bisschen anschließend, weiß ich nicht so genau. Meine Empfehlung der Woche ist ein, oder mehrere, wie auch immer die Zeit ist, Mandala ausmalen.
Ja.
Ich habe in den Osterferien, habe ich entdeckt für mich Mandalas malen.
Ja.
Und das hat mich auf eine ganz andere Art nochmal ganz anders beruhigt.
Ja, glaube ich dir.
Also ich bin so eine Person, ich habe früher in der Schule auch immer ganz viel nebenbei gekritzelt und so, um auch besser zuhören zu können und aufmerksam im Raum zu sein, auch wenn ich gemalt habe, also wenn ich gemalt habe oder irgendwelche Sachen gekritzelt habe, war ich aufmerksamer für Gespräche, auch wenn es dann immer so aussieht, als hätte ich kein Interesse.
Ja.
Aber wir waren jetzt auf Juleika-Schulung und dann hat man ja auch ab und zu mal Zeit und dann hat man wieder Teamsitzung. Und dann habe ich so gedacht, ich würde eigentlich voll gerne was ausmalen.
Ja.
Und dann hatte ich aber auch kein Mandala-Buch zur Hand. Ich habe dann am Ende eins gefunden.
Sehr gut.
Und weißt du, was ich aber dann gemacht habe? Ich habe mir ein Mandala aufs iPad geladen, habe es in GoodNotes reingepackt und habe auf dem iPad ausgemalt. Und selbst das hat mich schon beruhigt.
Sehr schön. Sieht man auch noch richtig tätig aus, wenn man auf dem iPad die ganze Zeit rumschreibt.
Ja, also es ist dann ja wirklich nur so.
Ja, egal.
Und ich habe das dann aber auch über die Juleika-Seminar hinaus mit nach Hause genommen und bin dann halt auch abends so, ich gucke kein Fernsehen, sondern ich mache mir einen Podcast an und male nebenbei Mandala aus.
Ja, geil. Herrlich. Ja,
vielleicht ist das ja auch was für dich, wenn du sagst, ja, das probiere ich mal aus.
Ja.
Und ja, gibt's halt unendlich viele, die Quelle an Mandalas ist unendlich.
Ja.
Ob jetzt nun analog mit richtigen Buntstiften oder einfach digital am Tablet, das hat mich total begeistert.
Sehr schön.
Deswegen, vielleicht ist das ja auch was für dich.
Wunderbar. Ich würde sagen, das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Du erreichst uns da, wo du uns erreichen willst. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule.
Bis denn, tschüssi, ciao, Kakao.
Tschüss, bis denn, tschüss, tschüss, tschüss.
Pa, pa, pa. Achso, du machst Stopp, ne?
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.